Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Am kommenden Dienstag beginnt in der ARD ein spektakulärer Mehrteiler. Es geht in der Serie um deutsche Medizingeschichte. Es geht um das Leben im Deutschen Kaiserreich am Ende des 19. Jahrhunderts. Es geht um berühmte Forscher und spätere Nobelpreisträger. Emil Behring, Paul Ehrlich und Robert Koch. Aber auch der überragende Mediziner Rudolf Virchow stehen im Zentrum der Geschichte. Charité heißt die Serie, nach dem berühmten Berliner Krankenhaus, in dem bis heute Menschenleben gerettet werden. Im H1-Studio begrüße ich heute den Schauspieler, der Robert Koch in diesem ARD-Mehrteiler spielt. Ich freue mich, dass Justus von Donani heute bei uns ist. Hallo, Herr von Donani.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Herr von Donani, wie bereitet man sich auf eine historische Figur vor?
Eigentlich gar nicht so viel anders als auf eine andere Figur. Es ist schön, dass man sehr viel nachlesen kann und dass man die Möglichkeit hat, eine Quelle zu benutzen und natürlich auch die Zeitzusammenhänge in irgendeiner Form nachzuvollziehen. Aber dann, wenn das abgeschlossen ist, dann geht es an den Text und an die Arbeit mit dem Text.
Sie sind oft im Fernsehen zu sehen, spielen in vielen Kinofilmen. Man kann schon sagen, dass Sie ziemlich gut im Geschäft sind, oder?
Ja, ich glaube es. Kann man sagen, ja.
Wie weit planen Sie Ihr Leben voraus? Inwieweit wissen Sie, die nächsten Monate habe ich da und da zu tun?
Das ist immer, kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Es wird viel im Herbst gedreht, da weiß man immer schon ein bisschen, was so passieren könnte oder wird. Andere Sachen, die so im Frühjahr sind oder sowas, das entscheidet sich teilweise kurzfristig. Es kommt auch immer darauf an, ob es Kino oder Fernsehen ist. Fernsehen ist kurzfristiger als Kino. Theater ist teilweise sehr langfristig. Also es ist unterschiedlich.
Schauen Sie sich selbst im Fernsehen an oder im Kino?
Im Kino gucke ich mir die Sachen an und im Fernsehen auch eigentlich gucke ich mir das. Aber nicht immer die Wiederholungen oder so, sondern ich möchte gerne wissen, ob es geklappt hat.
Dann hätten Sie auch jeden Abend was zu gucken, oder?
Nein. Doch.
Justus von Donani ist heute bei uns. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden. In 5 Minuten erfahren Sie bei uns mehr über die Serie Charité.
Die schönsten 80er. HR1, genau meins.
Charité heißt ein ARD-Mehrteiler, der am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr beginnt. Es geht um deutsche Medizingeschichte, um die Geschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sönke Wortmann hat bei der Serie Regie geführt und einer der Hauptdarsteller ist heute unser Gast im HR1 Talk, Justus von Donani. Herr von Donani, Robert Koch hat den Erreger der Tuberkulose entdeckt, hat natürlich noch auf anderen Gebieten geforscht, zum Beispiel Milzbrand. Er hat den Nobelpreis bekommen später. Robert Koch ist bis heute ein weltberühmter Mann. Nun reichen Ruhm und Ehre wahrscheinlich allein nicht aus, um einen interessanten Filmcharakter zu kreieren, sondern was fehlt da noch?
Ja, da fehlt die Historie, das Private. Also der Robert Koch ist im Harz aufgewachsen. Der Vater war für den Bergbau tätig. Er hat über den Vater und über den Großvater eine ganze Menge naturwissenschaftliche Eigenschaften, Interessen erweckt bekommen und hat sich sehr früh selber das Lesen beigebracht, ist ein schlaues Bürschchen gewesen und das alles spielt dann irgendwann später in die Biografie mit ein, weil er zum Beispiel mit der Fotografie, die gerade aufkam in dieser Zeit, seine ganzen Präparate dokumentiert hat und da eigentlich ein sehr moderner Mensch war.
Nun treten in der Serie noch andere Hochkaräter auf. Mhm. Emil Behring, gespielt von Matthias Köberlin, dann Paul Ehrlich, gespielt von Christoph Bach, natürlich Rudolf Virchow, gespielt von Ernst Stötzner. Waren das damals eigentlich alles Buddies oder haben die ziemlich gegeneinander gearbeitet?
Also das waren nicht Buddies, aber das waren alles große Egos, die miteinander und, ich würde nicht sagen gegeneinander, aber da war nun durchaus eine Konkurrenz da, das kann man nicht anders sagen.
Nun haben wir heute Hightech-Medizin. Wenn wir ins Krankenhaus gehen, dann reden wir trotzdem heute alles viel sicherer ist und viel hygienischer ist. Wir reden vor allem über multiresistente Keime und über die Gefahren. Damals, also in der Zeit, in der der Film spielt, ich habe es nachgelesen, waren 90% der Patienten unter 30 Jahre. Die Sterblichkeit war extrem hoch und ja, das Sterbealter lag bei 35 Jahren. Was erzählt der Film über diese Zeit?
Tja, also man muss sich vorstellen, dass die Hygiene in den Krankenhäusern eigentlich etwas war, was zu dieser Zeit erst überhaupt erkannt wurde. Dass es da also über die Mikrobiologie und Bakteriologie, dass die Keime eine Rolle spielen, dass man, wenn man aus der Pathologie kam und danach eine Entbindung gemacht hat, dass es besser wäre, sich die Hände zu waschen. Das sind alles Dinge, die in dieser Zeit, ja richtig, das spielt alles eine Riesenrolle. Ja.
Dann haben die bei Kerzenlicht teilweise operiert damals. Dann die Geräte, die sie benutzt haben, das waren ja jetzt nicht speziell für die Operation teilweise hergestellte Geräte, sondern einfache Messer.
Schafe, aber einfach ein Messer.
Hoffentlich wenigstens das. Ja, natürlich. Ja, ja. Nun ist das eine illustre Herrenriege, die da am Start ist. Für Frauen war es damals so gut wie ausgeschlossen, in diese Welt der Wissenschaft vorzustoßen. Auch darum geht es in der Serie. Wie wird das thematisiert?
Die Hauptdarstellerin, also die Figur, an der wir uns den ganzen Film über langhangeln, ist eine junge Frau, die als Patientin in die Charité kommt und dann ein großes Interesse an der Medizin hat und ihr wird verwehrt, eigentlich ihr Interesse auszuleben. Und das ist etwas, was miterzählt wird. Sowieso ist in der ganzen Serie sehr spannend erzählt, nicht nur die wissenschaftliche Seite dieser Zeit, sondern auch die soziale und die politische Seite.
Aber wir reden schon noch über Unterhaltungsfernsehen. Die Serie läuft dienstags abends 20.15 Uhr zur besten Sendezeit. Das heißt, da findet auch jede Menge Herzschmerz statt.
Auf jeden Fall. Das ist der vierte Aspekt eigentlich, dass fast jede Figur oder jede Figur in irgendeiner Form einen sehr privaten Bereich hat, in der er in irgendeiner, ja.
Bei ihrer Figur ist es so, sie verlieben sich in eine Schauspielerin, in eine 17-Jährige, was damals ein Riesenskandal war.
Richtig.
Und auch das wird alles gezeigt.
Ja, ist richtig. Ja. Er verlässt seine Frau, er lässt sich scheiden. Das ist in dieser Zeit ein absoluter Eklat gewesen.
Vergleichbar mit den heutigen Arztserien oder eher nicht?
Also natürlich von der Thematik, von der Grundthematik her, ist das auch ein Aspekt, der einen mit interessieren kann. Wer sich dafür interessiert und Spaß an Arztserien hat, der wird auch da auf seine Kosten kommen. Und auch der Herzschmerz bzw. das Private ist durchaus vorhanden, was ja in diesen anderen Serien auch meistens mit im Vordergrund steht.
Der Schauspieler Justus von Donani ist heute unser Gast im HR1 Talk. Zu sehen ist er am kommenden Dienstag in der ARD-Serie Charité.
HR1.
Genau.
Charité heißt ein Fernsehmehrteiler, der am kommenden Dienstag in der ARD startet. Justus von Donani spielt eine der Hauptrollen. Er spielt den Mediziner Robert Koch. Herr von Donani, wenn man für so eine Serie engagiert wird, wie lange ist man da beschäftigt?
Das kommt auf die Rollengröße an, aber man hat dann so um die 20, 25, 30 Drehtage oder irgend sowas.
Ich will jetzt nicht sagen, dass die damals alle Hipsterbärte hatten, aber so ähnlich sieht es dann schon aus in den Gesichtern, oder?
Es ist ein langer morgendlicher Maskenprozess gewesen. Also nicht bei allen. Viele haben sich auch stehen lassen, was geschickt und klug war. Ich habe zu der Zeit auch andere Sachen gedreht. Ich hätte nicht die Zeit gehabt, mir diesen langen Bart wachsen zu lassen.
Also wenn Sie sich das am Dienstag mal angucken wollen, es sieht unglaublich echt aus.
Ja,
es sieht total echt aus.
Ja.
Wie lange hat es dann morgens allein in der Maske gedauert?
Später haben wir uns dann so auf 2 Stunden 15 Minuten runtergearbeitet, aber ganz am Anfang waren wir über 3 Stunden.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen.
Sind Sie eigentlich ein Schauspieler, der am Drehort intuitiv arbeitet oder sind Sie jemand, der viel probt und jede Geste genau einstudiert?
Das kommt ein ganz klein bisschen auf den Regisseur an. Manche Regisseure wollen eine Arbeit haben, die relativ spontan ist, mit wenig Proben, und andere wollen sehr, sehr genau durchproben und jede Geste genau kontrollieren. Das kommt ein bisschen drauf an. In diesem Fall ist es so, der Sönke Wortmann ist jemand, der einem sehr viel Freiheiten lässt und sehr viel Wind unter die Flügel gibt, und da wird geprobt, ja, aber nicht überprobt, und dann wird relativ schnell gedreht.
Macht es eigentlich leichter, wenn man dann Klamotten anziehen muss, die ja vor 100 Jahren modern waren oder sogar noch ein bisschen länger, ein bisschen älter sind, einen Bart angeklebt bekommt, eine andere Brille trägt, ist das leichter für einen Schauspieler dann in eine Rolle zu finden?
Ja, wobei es keine große Rolle spielt, ob die modern waren, aber auf jeden Fall spielt es eine Rolle, dass die wirklich eine Form geben. Kleider machen Leute, das ist ja auch bei uns privat so. Für Feste ziehen wir uns auch irgendwelche besonderen Dinge an und haben andere Schuhe an. Man läuft in Turnschuhen anders als in Lederschuhen und das geht einem als Schauspieler ganz genauso.
Das heißt, wenn man dann so einen Frack anhat und diesen Bart und diesen Zwickel auf der Nase, das macht einen schon ein bisschen steifer, weil das war ja eine sehr steife, sehr förmliche Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Das gibt einem Form, gibt einem auch eine Körperhaltung und das spiegelt sich dann auch in der Gestik und sogar in der Sprache wieder.
Die Charité, dieses berühmte Krankenhaus, gibt es natürlich bis heute. Hat da mal jemand auf den Film schon drauf geguckt und so ein bisschen Feedback gegeben? Also irgendjemand von Seiten der Klinik?
Ja, da gab es einen engen Kontakt und einen engen Austausch zwischen der Klinik und der Geschäftsführung, was die Produzenten angeht. Und da wurde schon im Vorfeld unglaublich lange miteinander gearbeitet und auch während des Drehs.
Und alle sind zufrieden.
So habe ich das erzählt bekommen. Und ich glaube das auch.
Die Fernsehzuschauer sagen, auf keinen Fall in die Charité. Was habe ich da im Fernsehen gesehen? Die haben einfache Messer und die Leute sind irgendwie. Also nein, das ist schon
klar. Ich glaube,
das ist
historisch. Da hat sich eine ganze Menge geändert, ja.
Da wollen wir es hoffen. Da gehen wir natürlich von aus. Justus von Donani lebt im Moment in Berlin, war lange Jahre in Hamburg zu Hause, hat aber auch schon in Frankfurt gelebt und auch schon in Königstein im Taunus. Über seine Zeit in Hessen reden wir in 10 Minuten hier im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Heute mit Klaus Reichert und Justus von Donani. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Sie haben im Verlauf Ihrer Karriere viele Bösewichter gespielt, oder kommt mir das nur so vor?
Ja, war der ein oder andere Bösewicht dabei.
Captain Nikolai zum Beispiel, James-Bond-Film, Die Welt ist nicht genug. Dann Ihre Rolle in dem Film Das Experiment, war jetzt auch nicht gerade eine sehr freundliche Rolle. Dann waren Sie Nazis in verschiedenen Filmen und jede Menge Psychopathen und sitzt hier ein ganz freundlicher, friedlicher Herr von Donani vor mir.
Ja.
Sind Sie deshalb ein guter Bösewicht, weil Sie auch in Ihren Rollen zunächst mal ganz normal wirken? Also ist das Böse für einen Schauspieler spannender zu spielen?
Also es ist auf jeden Fall gut, das nicht zu dicke aufzutragen, sondern ein bisschen geheimnisvoll zu machen. Das denke ich schon. Es kommt ein bisschen auf das Konzept des Films an, aber kann man so sagen. Und mir macht es eigentlich Spaß, unterschiedliche Sachen zu spielen. Also ich bin gerne in lustigen Dingen zugange. Ich bin aber auch sehr gerne in spannenden und bösen Dingen zugange. Die bösen Rollen sind oftmals vielschichtig, weil sie oftmals anderen Menschen etwas vormachen. Das heißt, man hat zwei Ebenen, mit denen man arbeiten kann. Einmal die Ebene, wie bin ich, und einmal die Ebene, wie zeige ich mich.
Ist das eine größere Herausforderung für einen Schauspieler, oder ist es genauso schwierig oder genauso leicht, Honey und Nanny zu spielen und dann James Bond? Weil Honey und Nanny haben Sie auch mitgespielt im dritten Teil.
Ja, ist richtig. Aber nicht als Honey und Nanny.
Nein. Sondern,
aber nein, das kommt immer sehr drauf an. Mir macht das alles eigentlich Spaß. Es gibt Aufgaben, die einem dann leichter fallen und einfacher sind, aber das weiß man vorher eigentlich nicht.
Unseren heutigen Gast kennen Sie aus vielen Kinofilmen. In dem Film Männerherzen hat er den Schlagersänger Bruce Berger gespielt. In dem Thriller Das Experiment war er der brutale Gefängniswärter Berus. In dem Film Der Untergang war er die Nazi-Größe General Burgdorf. In der Neuverfilmung von Tim Thaler spielt er den Teufel. Und jetzt, kommenden Dienstag, können Sie ihn sehen in dem ARD-Mehrteiler Charité. Da spielt er Robert Koch. Justus von Donani ist heute unser Gast im hr1-Talk. Herr von Donani, Ihr Vater ist der berühmte Dirigent Christoph von Donani. Ihre verstorbene Mutter Renate Zillissen war Schauspielerin. Ist da der Weg vorgezeichnet, dass man auf jeden Fall irgendwie Künstler wird?
Nicht unbedingt. Ich hatte in der Jugend, habe ich mich eigentlich überhaupt nicht damit beschäftigt, was ich mal werden soll. Dann kamen so die ersten kleinen Ideen, was es sein könnte. Und da hat mich die Fotografie, die Medizin ein bisschen interessiert. Mit der Schauspielerei habe ich erst sehr viel später dann wirklich ernsthaft geliebäugelt.
Sie haben als Kind mal eine Zeit lang in Königstein im Taunus gelebt.
Ah ja, richtig.
Ja, wie lang dann?
Ah ja, das sage ich mal. Ich von 1968 bis 75.
Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit? Weil das war ganz schön lange.
Ich habe schöne Erinnerungen. Eigentlich bin ich ein Junge gewesen, der sehr gerne rausgegangen ist. Und der Taunus bietet sich da an. Und ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich mehr in den Wäldern rumgestreift bin, als irgendwie an dem Hausaufgabentisch zu sitzen.
Immer rauf zum Fuchstanz.
Zum Fuchstanz zum Beispiel. Ja. Richtig, ja. Ist richtig.
Also Fuchstanz ist so, das ist, wird vielen Hörern natürlich auch was sagen, da gibt es zwei schöne Ausflugslokale da oben auf dem Weg zum Feldberg rauf.
Ich erinnere mich an die Erbsensuppe.
Ja, genau. Die gibt es noch. Mit Frankfurter Würstchen. Ja, das ist, da hat sich wahrscheinlich, wenn Sie heute hinkommen, nach über 30, 35, bald 40 Jahren, da hat sich wenig verändert. Ist noch genauso wie damals.
Mhm. Ja, aber um die Ecke gab es auch, wir haben auch mal etwas weiter südlich, also im Johanneswald da gewohnt, da gab es dann unten in Richtung Kelkheim die Rote Mühle. Das war auch so ein Ausflugslokal.
Unten im Tal. Sehr schön, ja. Wo man im Sommer unter Bäumen sitzt. Also ganz wunderbar, ja. Sie haben damals Bernhard Schimek angerufen, um zu fragen, wie man Mäuse aufzieht.
Ja.
Was sollte das?
Ich war wieder mal unterwegs und in einem Maisfeld, und da hat ein Freund von mir, mit dem ich unterwegs war, der hat die Mäusemutter zertrampelt, schrecklicherweise. Und wir wollten natürlich jetzt erste Hilfe leisten. Und
da rufen Sie gleich den größten deutschen lebenden Zoologen an. Haben Sie ihn ans Telefon bekommen?
Eigentlich? Nein, habe ich nicht. Nein, aber seine Sekretärin habe ich ans Telefon.
Und der haben Sie erzählt, hier, wir haben hier Mäuse. Und Herr Schimek, ich kenne den aus dem Fernsehen. So kam sie wahrscheinlich auf die Idee. Ne?
Ich dachte, der kann helfen. Wenn einer helfen kann, dann ist das der Schimek.
Und der saß ja auch nun mit Gepard, mit Schimpanse oder mit irgendwie Blattläusen, der saß ja irgendwie mit allem.
Wahrscheinlich gerade beim Hessischen Rundfunk.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen habe ich ihn nicht erreicht.
Eine der großen Legenden, der hat halt viel zu tun gehabt damals. Ne? Gut, Ihre Karriere als Pianist war sehr kurz.
Ja.
Ne? Sie haben damals versucht, irgendwie Klavier.
Ja, das war nicht. Da hätte man stillsitzen müssen, und das lag mir zu der Zeit
lag
nicht.
Lag das auch an Ihrem Vater? Der hat nur den ganzen Tag mit Musikgenies zu tun gehabt, und dann kommt er nach Hause.
Dann musste er sich zu Hause das auch nochmal anhören. Er hat es jetzt nicht in der Form befördert, sondern er hat gesagt, wenn du Lust hast, mach es, wenn du keine Lust hast, mach es nicht. Da man da immer über eine Hürde muss als junger Mensch und irgendwann wirklich ein bisschen auch angestupst werden muss, dieser Stupser, der fehlte zu Hause.
Und dann sind Sie doch Schauspieler geworden.
Ja.
Warum?
Ich habe so ab 14 eigentlich so in verschiedenen Theatern immer wieder Aufführungen gesehen, habe damit geliebäugelt, aber es war eigentlich immer nur so ein Nebenher. Habe dann irgendwann als Initialzündung gesagt, so jetzt probiere ich das halt. Und dann hat das fatalerweise gleich geklappt.
Hat der Name Donani Ihnen geholfen am Anfang Ihrer Karriere oder war das wurscht?
Ich glaube, das war wurscht. Ja, ich glaube, das war wurscht. Letztendlich muss man sich sehr schnell beweisen in dem Beruf. Es kann sein, dass der ein oder andere Mensch sagt, aha, den gucke ich mir mal an. Aber wenn dann nichts kommt, wenn dann einfach nur heiße Luft da ist. Es ist ja heute immer noch so, dass man ein Casting hat und entweder man funktioniert in dem Casting und auch für die Rolle. Das hat manchmal gar nichts mit der Qualität zu tun, sondern ob man für die Rolle und für diesen Part da der Richtige ist.
Der Schauspieler Justus von Donani ist heute unser Gast im H1 Talk. Über den Beginn der Schauspielkarriere in Frankfurt am Schauspielhaus reden wir in 5 Minuten hier im H1 Talk.
HR1.
Genau meins.
Von James Bond über Till Schweiger Produktion. Unser heutiger Gast hat in richtig großen Kinofilmen gespielt. Er ist mehr oder weniger ständig im deutschen Fernsehen zu sehen und da in richtig guten Filmen. Im Tatort ist er immer wieder dabei und in gut gemachten Serien wie der Serie Charité, die am Dienstag um 20.15 Uhr in der ARD losgeht. Justus von Donani ist heute unser Gast. Herr von Donani, Ihre Schauspielkarriere hat in Frankfurt begonnen. Damals waren Sie am Schauspielhaus in Frankfurt. Mussten Sie auch da ein Casting mitmachen, um da im Ensemble aufgenommen zu werden?
Ja, man hat ein Vorsprechen und da sitzen dann die Regisseure des Hauses und der Intendant und noch ein paar Dramaturgen. Und das sind meistens große Vorsprechen, das heißt, da kommen Unmengen junge Schauspieler von den Schulen, die sich dann da vorstellen oder von anderen kleineren Häusern, die unbedingt nach Frankfurt wollen. Und dann zeigt man dort seine 2, 3 Rollen.
Da muss man rocken, also da muss man liefern.
Man kann sich sonst sowohl beim Film als auch bei einer Probe beim Theater immer mal wieder so leisten, dass es halt mal nicht so gut ist, dann macht man es nochmal. Wenn man ein Vorsprechen hat am Theater, um dort aufgenommen zu werden ins feste Ensemble, dann hat man schon ein bisschen Druck, weil man möchte gerne, dass das diesmal gut wird.
Ja, jetzt verlassen wir doch gleich wieder das Theater. Wo haben Sie sich damals in Frankfurt rumgetrieben?
Dann abends, danach?
Ja, oh, Künstlerkeller, Fundus, das sind so die üblichen Orte, wo Schauspieler hingehen.
Es gab ein wunderbares im Nordend, ein wunderbares sardisches Restaurant, das wird es nicht mehr geben, ich weiß auch nicht mehr, wie es hieß. Das war eine der Läden, wo man spät nachts noch hingehen konnte, nach der Vorstellung, da habe ich dann mit Martin Wuttke immer gesessen, mit dem ich zusammen da am Ensemble war und das hat viel Spaß gemacht.
Sie haben fast 10 Jahre lang ausschließlich Theater gespielt, unter anderem am Thalia Theater in Hamburg und da hat Sie dann irgendwann die Lust am Theaterspielen verlassen. Ich habe da irgendwo einen Satz gefunden, da reden Sie vom Theater als Maloche. Wie kam das?
Ja, das lag einfach ein bisschen daran, dass ich so viele verschiedene Stücke gespielt habe am Ende. Wirklich viele, sodass man dann entweder neue Proben hatte fürs nächste Stück oder Umbesetzungsproben, weil wieder irgendeiner sich einen Finger verstaucht hat oder eine Fechtprobe nachmittags oder noch eine Gesangsprobe, weil abends gesungen werden musste und abends wieder die Vorstellung. Also eigentlich hatte man das Gefühl, man ist von morgens um 9 bis abends um 12 im Theater. Und dazu kam, dass die Kinder klein waren zu Hause und dass man ab und zu auch mal irgendwie sehen würde, ach so seht ihr jetzt aus. Also das ist dann schon so gewesen, dass ich dachte, jetzt kann man mal einen kleinen Break machen.
Also Film ist nicht so stressig. Ich habe letztens gelesen, ein Schauspieler hat gesagt, Film besteht zu 90% aus Warten. 8% macht man banale Dinge, wie zum Beispiel sich einen Kaffee einschütten und 2% spielt man.
Ja, ist richtig. Man hat eine ganze Menge Wartezeit, allerdings auch unter einem bestimmten vorfreudigen Druck, das kann man sagen. Also das ist nicht alles nur entspanntes Warten. Das kommt auch sehr auf die Rolle und auf die Größenordnung der Rolle und auf die Art und Weise, was man da abliefern muss an dem Tag an.
Bei Ihnen kamen dann relativ schnell internationale Produktionen. Jakob der Lügner wurde damals von Amerikanern neu verfilmt. Dann kam die Rolle Captain Nikolai in dem James-Bond-Film. Mir sind Sie das erste Mal so richtig aufgefallen in dem Film, das Experiment. Das ist ein Film, der auf das Stanford-Experiment zurückgeht. Da geht es darum, wie weit sind Menschen bereit zu gehen, wenn sie Befehle empfangen und von Verantwortung entbunden werden. Für die Rolle des Gefängniswärters Berus gab es dann gleich mal den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller. Was haben Sie für Erinnerungen an die Dreharbeiten damals?
Das war sehr aufregend, die erste große Rolle in einem Kinofilm. Was toll war, war, dass wir an einem Ort waren, eine alte Kabelfabrik in der Nähe von Köln oder in Köln sogar. Es war immer sehr intensiv und sehr heiß. Also ich habe es als sehr intensive Zeit in Erinnerung.
Auch in Hessen haben Sie relativ viel zu tun. Also Sie sind regelmäßig zu sehen im hessischen Tatort, vom HR produziert, haben auch selber inszeniert schon einen Tatort und auch schon ein Drehbuch entwickelt. Hessen ist ein gutes Pflaster für Sie.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe einmal das Dorf gemacht, der wurde im Taunus gedreht und einmal wurde in der Nähe von, in Richtung Fulda. Ich bin immer gerne da und fühle mich da wohl und mag auch die Menschen. Also ich finde die Hessen ein lustiges und sehr freundliches Völkchen.
Und den Dialekt haben Sie auch drauf, haben wir schon gesagt.
Ja, busy.
Ah ja, wenn man 7 Jahre da gelebt hat, da geht's nicht ohne Hessisch. Justus von Donani ist heute unser Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Unser heutiger Gast stammt aus einer berühmten deutschen Familie. Der Onkel Klaus von Donani war Bürgermeister in Hamburg und Minister im Kabinett von Willy Brandt. Dann gab es noch in der Familiengeschichte den Großvater, den Widerstandskämpfer Hans von Donani und den Großonkel, den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Beide wurden von den Nazis ermordet. Der Vater unseres heutigen Gastes ist der Dirigent Christoph von Donani. Bei uns im Studio ist heute der Schauspieler Justus von Donani. Schönen guten Tag, Herr von Donani.
Hallo, schön. Tag.
Wenn Ihnen heute Menschen begegnen, kennen die eigentlich Ihre Familiengeschichte?
Nein, glaube ich nicht, nein. Aber die Einzelne aus der Familie, immer mal wieder, der Politiker ist wahrscheinlich der
Klaus
bekannteste.
Klaus von Donani.
Ich glaube, ja.
Wie wurde über Ihren Großvater und über Ihren Großonkel in der Familie gesprochen? Wie haben Sie realisiert, da ist etwas passiert, was Ihren Vater und seinen Bruder traumatisiert haben muss?
Das ist angesprochen worden, aber eigentlich sehr lange nur sehr am Rande. Dann hat man eher darüber gesprochen, was das für Auswirkungen im politischen Sinne hatte für Deutschland, was es für eine Zeit war und wie man sich dazu gestellt hat in der Zeit. Aber es ging weniger um die Person, so hatte ich den Eindruck. Das mag auch damit zu tun haben, dass diese Generation es einfach noch nicht so nah an sich ranlassen wollte.
Nun hatten wir nicht so viele Widerstandskämpfe und aufrechte Gegner des Nazi-Regimes in Deutschland. Mit zweien verwandt zu sein, ist das für Sie eine Art Verpflichtung, was Ihr eigenes Leben angeht?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber es ist sehr schwer, sich selber in Bezug zu setzen zu solchen Figuren, weil man gar nicht weiß, welche Disposition man hat für Recht und Unrecht. Man versucht immer, sich anständig zu benehmen, aber man hat noch nie eine solche Prüfung gehabt.
Anstand, das habe ich auch bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute gelesen, Anstand ist schon in Ihrer Familie ein wichtiges Wort gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Das spielt schon eine Rolle, dass man sich in möglichst charakterlich integer benimmt.
Der Schauspieler Justus von Donani ist heute unser Gast im HR1 Talk. Was Schauspieler und Politiker gemeinsam haben und was sie besser trennen sollte, darüber rede ich gleich mit unserem heutigen Gast.
Die schönsten 80er. HR1. Genau meins.
Unser heutiger Gast ist ein bekannter Schauspieler. Justus von Donani ist heute im HR1 Talk. Der Widerstandskämpfer Hans von Donani war sein Großvater, der Theologe Dietrich Bonhoeffer war sein Großonkel, sein Vater Christoph von Donani ist ein bekannter Dirigent und der Onkel Klaus von Donani war erst der Bürgermeister der Stadt Hamburg und Minister im Kabinett von Willy Brandt. Herr von Donani, Ihr Onkel Klaus von Donani war von 81 bis 88 Bürgermeister in Hamburg. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit? Ich meine, er war damals ein prominenter Politiker in Deutschland.
Das ist richtig. Ich habe ihn eigentlich als jemand in Erinnerung, der sich zu 150% in seinen Beruf hineingekniet hat, der dadurch ein sehr spärliches Privatleben hatte. Ich habe ihn wenig und selten gesehen, weil ich in anderen Städten gewohnt habe zu der Zeit. Aber ich erinnere mich sehr gut an ein, zwei Begebenheiten, wo ich ihn zu Rate ziehen konnte und zu ihm gegangen bin und gesagt habe, das und das habe ich vor. Das hat mit einer Reise zu tun zum Beispiel, die ich durch Südamerika gemacht habe. Und da er vorher im Auswärtigen Amt auch tätig war, kannte er sich ganz gut aus und hat Ratschläge geben können.
Als Schauspieler geht's darum, Menschen mit Emotionen zu erreichen, das heißt Gefühle zu wecken. Viele Politiker versuchen das heute auch, finde ich. Ist das okay, dass auch Politiker ihr Publikum, also den Wähler heute, unterhalten wollen?
Ja, ich denke mal, das war immer schon so. Also die Politiker, die wirklich unsympathisch sind, die hatten es immer schwer. Die mussten in der Sache meistens sehr viel überzeugender sein und in ihren Argumenten sehr viel überzeugender sein. Wenn man ein Sympathieträger ist als Politiker, das merken wir immer wieder auch heute, dann ist es sehr viel einfacher, Leute für sich zu gewinnen. Es ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man unterhalten kann. Es ist vorteilhaft, wenn man die Lacher auf seiner Seite hat, ganz sicher. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass man den Leuten in irgendeiner Form ans Herz geht.
In einigen Ihrer Filme geht es durchaus auch um Politik. Also ich denke da an den Untergang oder an Napola oder Oskar Röhlers Film Jud Süß, Film ohne Gewissen. Da haben Sie den Propagandaregisseur Veit Harlan gespielt. Sind das Filme, denen Sie zutrauen, dass Sie in den Menschen etwas bewegen? Oder ist es einfach Unterhaltung?
Meistens erreicht man ja die Leute, die sich eh schon für einen gewissen Stoff interessieren. Wenn man sozusagen Fragen aufwerfen möchte bei Menschen, die nicht schon der Meinung sind, die man selber vertritt oder die der Film vertritt, erreicht man meistens wahrscheinlich am ehesten etwas, indem man sie überrascht, weil zum Beispiel ein Format wie der Tatort Fragen aufwirft, die sich der normale Tatort-Zuschauer vielleicht oder einzelne Zuschauer nicht gestellt hätten.
Das heißt, wenn man was bewegen will, dann am besten nicht einen ambitionierten Kinofilm drehen, sondern gucken, dass man seine Botschaft in den Tatort packt.
Das weiß ich nicht, das würde ich so nicht sagen, aber ich würde sagen, dass es wahrscheinlich über die große Masse der Leute, die man auf einmal überraschen kann mit einem Thema, beim Tatort besser funktioniert.
Der Schauspieler Justus von Donani ist heute unser Gast im hr1 Talk.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Schauspieler Justus von Donani ist heute unser Gast im hr1 Talk. Herr von Donani, wie leben Sie, wenn Sie nicht an einem Drehort sind? Das heißt, nicht gerade irgendwo einen Kinofilm oder einen Fernsehfilm drehen.
Ich bin zu Hause und schreibe gerne. Das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Freude an dem Entwickeln von Stoffen. Also von Filmstoffen oder von Geschichten. Ich mag Geschichten gerne und bin da meistens beschäftigt mit, weil man sich dann irgendwie in eine ganz neue Welt oder in ein ganz neues Thema einarbeiten kann.
Die Kinder sind aus dem Haus, das heißt, sie können dann auch ungestört zu Hause schreiben.
Absolut.
Wie sieht der Alltag zu Hause aus in Berlin? Wie viele Stunden schreiben Sie am Tag?
Das könnte ich so nicht sagen. Manchmal, wenn es dann so richtig in die Schreibphase geht, am Anfang hat es ja viel mit Recherchieren, Lesen, Sortieren zu tun und dann irgendwann geht endlich das Schreiben los. Aber dann versuche ich schon so 8 Stunden zu schreiben am Tag und ich bin auch manchmal an verschiedenen Stoffen zugange.
Einige Fragen im hr1 Talk drehen sich um die Alltagstauglichkeit unserer Gäste. Also mit Alltag dachte ich jetzt eher so, ja, ich koche dann für meine Frau und ich mache so den Haushalt und dazu haben Sie jetzt gar nichts gesagt.
Kann ich aber. Doch, doch. Ich bin in so einem idiotischen Fitnessstudio, wo ich immer wieder hingehe und wenn ich dann auf dem Rückweg bin, dann kaufe ich ein und dann wird irgendwas zusammen Mittag gegessen. Meistens mache ich das, damit ich es dann erledigt habe, irgendwie kurz vorm Mittagessen.
Also, dann fangen wir an mit unserem hr1 Fragebogen. Jetzt die Fragen bitte ganz schnell beantworten.
Oh ja.
Kurze Antworten, wenn Sie in einem Wort antworten können, umso besser. Also, es geht los. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,20.
Meine schönste Reise war?
In letzter Zeit Wandern in den Alpen.
Stolz bin ich darauf.
Schwere Antwort. Kann ich im Moment nichts dazu sagen.
Mein Lieblingsessen ist?
Früher Milchreis.
Ich hasse es, wenn?
Gelogen wird.
Glück bedeutet für mich?
Teilen.
Im Radio höre ich gerne?
Nachrichten.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Tja, es gibt viele Dinge, die schwierig sind. Es ist die beste aller schlechtesten.
Bereut habe ich?
Immer mal wieder, dass mir der Mut gefehlt hat.
Unterschätzt wird an mir?
Meine Beharrlichkeit.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit?
Meiner ganzen Familie.
Peinlich war mir zuletzt?
Die ein oder andere Antwort bei diesem Interview.
Zum Beispiel auf die Frage, stolz bin ich auf?
Richtig.
Ja, der Glaube?
Der Glaube ist wichtig und gefährlich zugleich.
Ich habe Angst vor?
Dummheit.
Treue?
Spielt eine große Rolle.
Mein Lieblingsfilm ist?
Habe ich nicht.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Habe ich alles erledigt.
Ich wäre gerne?
Weiterhin gesund.
Und das war schon die letzte Frage. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind nicht der Erste, der bei der Frage nach dem Stolz gestockt hat. Ja. Was glauben Sie, woran liegt das?
Das ist schwierig, weil man es erstmal sortieren muss, wie weit man es von sich wegpackt. Man kann ja sagen, ich bin stolz, ein Demokrat zu sein oder ich bin stolz, mich, keine Ahnung, anständig benommen haben.
Den Deutschen Filmpreis bekommt oder den Hessischen Filmpreis, den haben Sie ja auch bekommen. Ja. Ist man da stolz oder ist man eher überrascht?
Überwältigt und glücklich und ich weiß nicht, ob das Stolz das richtige Wort ist dafür, aber wahrscheinlich unter bestimmten Voraussetzungen oder Bereichen Stolz spürt man damit, ja, bestimmt auch.
Justus von Donani ist einer der angesagtesten Schauspieler. Er hat in internationalen Produktionen gespielt, im Tatort, in vielen sehr, sehr spannenden Fernsehfilmen hat er mitgemacht. Zum Beispiel ist er am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr zu sehen in der ARD-Produktion Charité. Dort spielt er den Forscher und Nobelpreisträger Robert Koch. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr von Donani.
Ja, freue mich auch.
Ich habe in der Sonntags-FAZ einen Artikel über Sie gelesen und da ein interessantes Zitat entdeckt. Da war zu lesen, ich kann auch gut ohne meinen Beruf leben. Das heißt, die Schauspielerei steht in Ihrem Leben erst an zweiter Stelle. Was steht denn an erster Stelle?
Familie und Alltag eigentlich, ja.
Sie sind ein bekannter Schauspieler, aber kein Promi. Also es gibt jetzt keine Tumulte, wenn Sie hier im Frankfurt vors Funkhaus treten.
Nein.
Berühmt zu sein, ist das mehr Segen oder Fluch für Sie?
Das gehört zum Beruf dazu, ist aber nicht etwas, was ich extra betreibe.
Das heißt, Sie können sich schon in die Situation begeben, wenn Sie bei irgendeinem Filmfest sind oder Sie werden auch schon erkannt auf der Straße?
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, was gerade gelaufen ist. Wenn so Filme wie Männerherzen gelaufen sind, gerade im Kino oder jetzt im Fernsehen wiederholt werden oder sowas, dann hat das schon Auswirkungen. Da kommen die Leute teilweise auf einen zu. Andere Zeiten gibt es.
Das heißt, Sie gucken die Wiederholungen Ihrer Filme im Fernsehen nicht, haben Sie gesagt, aber Sie merken es daran, dass Sie am nächsten Tag
manchmal, ja.
Haben Sie erkannt. Ja, klar. Berühmt zu sein ist also nicht Ihr Lebensziel.
Nein.
Sondern die Lust am Spielen.
Ja, oder den Tag zu, wie soll man sagen, zu nutzen. Und dazu gehört unter anderem auch einen guten Job zu machen und einen guten Beruf zu haben und das möglichst gewissenhaft und gut zu machen.
Sie sind ja nicht nur Schauspieler, sondern Sie schreiben ja auch.
Ja.
Wenn Sie sich entscheiden müssten zwischen diesen beiden Dingen, wofür würden Sie sich entscheiden?
Die Schauspielerei.
Warum?
Weil ich das Hineinschlüpfen in die Emotionen und in die Situation dann noch den, wie soll man sagen, lustvolleren Moment finde.
Justus von Donani ist heute unser Gast im HR1 Talk.
HR1. Genau.
Der H1 Talk heute mit einem Mann, dessen Gesicht Sie aus vielen Filmen kennen. Justus von Donani ist heute bei uns zu Gast. Manchmal sitzt man zusammen, redet über Filme, die man gesehen hat und wir als Zuschauer, wir erzählen uns, hast du den und den Schauspieler gesehen oder die und die Szene war gut und der Spezialeffekt. Wie ist das als Schauspieler, wenn man sich an die Filme erinnert, die man gedreht hat? Gibt es sowas, dass man irgendwie in einem Film sitzt und sagt, jawohl, das ist 70 Mal schiefgegangen, bevor es endlich gedreht war?
Auf jeden Fall. Man hat auch das Gefühl bei bestimmten Szenen, oh, das hat gut geklappt. Und das wiederzuerkennen, das ist sehr angenehm oder sehr schön.
Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Filmtitel von Filmen, in denen Sie mitgespielt haben. Und dann können Sie mir mehr spontan sagen, was Ihnen zu den Dreharbeiten oder überhaupt diesen Film einfällt.
Mal gucken,
also,
ja.
James Bond, Die Welt ist nicht genug. Captain Nicolai haben Sie gespielt, 99 war das.
Da hatte ich sehr lange Wartezeit. Da gibt es etwas, das heißt Hold-Tage bei den James-Bond-Filmen. Das heißt, die wissen nicht ganz genau, wann man drankommt. Und dann tigert man durch die Stadt. Das wurde in London damals gedreht. Bin ich durch die Stadt getigert und jeden Morgen hieß es, nee, heute brauchen wir dich doch nicht, heute brauchen wir dich doch nicht. Und diese Zeit, bis es dann endlich losging, die habe ich schwer in Erinnerung als, ja, schwierig.
Blöde Frage, wird man dafür auch bezahlt?
Also ja, für die aber natürlich in einer ganz anderen Form, aber man bekommt bei den Hold-Tagen auch was, ja.
Gut, dann natürlich das Experiment, Gefängniswärter Berus.
Also ich habe da eindeutig den negativsten Part gehabt und das habe ich versucht, so deutlich wie möglich die anderen spüren zu lassen, sodass man sich dann später oben auf der Tischtennisplatte, die ist nämlich einen Stockwerk hoch, wieder austoben konnte.
Sie haben mir Angst gemacht in dem Film. Also dann gehen wir mal direkt zu einem anderen Film, Männerherzen Bruce Berger.
Das Singen selber, also den Song einstudieren, da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, damit ich das sozusagen vergessen kann bei den Dreharbeiten, vollkommen vergessen kann, bin ich zu einem Musiker in Hamburg, damals wohnte ich noch in Hamburg und habe das lange versucht in Richtung Schlagerschnulze zu drücken.
Ist Ihnen auch ganz gut gelungen. Also, ich meine, Sie haben ja einen ziemlichen Schrecken eingelagt beim Experiment, aber Bruce Berger war auch eine Nummer. Vom Suchen und Finden der Liebe, Regie Helmut Dietl.
Da hieß es für mich abnehmen, abnehmen, abnehmen. Da wollte er, glaube ich, 10 Kilo weniger haben oder sowas.
Honey und Nanny 3.
Ich arbeite gerne in den Kinderfilmen immer wieder mit. Das ist irgendwie das Publikum der Zukunft. Finde ich gut.
Der Wagner-Clan. Haben Sie Richard Wagner gespielt?
Ja, spannendes Thema. Gute Zeit, aufregende Zeit. Also ein
aufwendiger Dreh auch.
Aufwendiger Dreh, ja.
Frau Müller muss weg, da hat auch Sönke Wortmann Regie geführt, der jetzt auch wieder bei der aktuellen Produktion, die am Dienstag läuft, Charité Regie geführt hat. Frau Müller muss weg.
Theaterstück wurde verfilmt, funktioniert selten, hat in dem Fall toll funktioniert, was aber schwer ist, weil die Theaterstücke ja sehr textlastig sind und das ist im Film immer ein bisschen schwierig rüberzubringen, hat aber sehr gut geklappt.
Dann ganz aktuell Tim Thaler, Das verkaufte Lachen.
Mit dem Andi Dresen ist es ein großes Fest auch zu arbeiten, der ist ein unglaublich liebenswerter und genauer und gewissenhafter Regisseur.
Wie viele Filme schafft man im Jahr, wenn es sehr gut läuft?
Ich versuche gar nicht so viel zu machen. Ich bin eigentlich einer von denen, die immer mal wieder sich auch zurücknimmt, nach Hause geht, Stoffe entwickelt selber.
Aber Sie sind schon gut gebucht.
Also, ja.
Also man muss sich auch finanziell um Sie keine Sorgen machen.
Nein.
Es ist ja so bei Schauspielern, auch bei bekannten Schauspielern, die haben zwischendurch immer Phasen, wo sie keine Beschäftigung haben und müssen sich dann arbeitslos melden. Kennen Sie auch diese Seite des Geschäfts?
Ich kenne die Seite, dass ich dann nicht arbeite, aber ich melde mich nicht arbeitslos. Also das finde ich irgendwie, das passt nicht.
Das heißt, Sie warten dann auf ein neues Angebot oder schreiben zwischendurch? Schreiben
genau.
Sie auch einfach mal nur drauf los, ohne dass Sie einen Abnehmer dafür
haben? Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich sogar die Art, wie ich das am liebsten mache. Dass ich erstmal den Stoff entwickle und mich nicht unter irgendeinen Zeitdruck bringe. Weil wenn dann etwas ganz Tolles, Spannendes reinkäme als Schauspieler, womit ich meine Familie ernähre, dann würde ich das immer vorziehen.
Also jetzt Hand aufs Herz, Herr von Donani. Sie haben viele tolle Filme gemacht. Gab es auch Filme, von denen Sie heute sagen würden, da hätte ich besser mal nicht mitgespielt? Also welchen Film würden Sie nicht empfehlen, in dem Sie mitgespielt haben? Also
auf keinen Fall angucken. Das würde ich nicht machen, das gehört sich nicht. Aber es gibt solche Filme.
Ah. Justus von Donani, heute unser Gast im HR1 Talk.
HR1.
Genau meins. Hier ist HR1 am Sonntagmorgen mit dem HR1 Talk. Unser Gast ist heute der Schauspieler Justus von Donani. Wenn Sie später eingeschaltet haben, die ganze Sendung finden Sie unter hr1.de als Podcast. Herr von Donani, was machen Sie normalerweise sonntagsvormittags, wenn Sie nicht im Radio sind?
Ich trinke Kaffee lange. Trinke danach Tee und gehe dann meistens nochmal zum Sport.
Ist Radio als Medium überhaupt für Sie interessant?
Im Auto unglaublich, ja. Aber zu Hause eigentlich nicht. Ich bin ein Mensch, der es still hat um sich herum.
Nun ist HR1 ja ein Sender, der sich mit den 80ern beschäftigt. Hier läuft vor allem die Musik der 80er Jahre. Sie sind 1960 geboren. Das heißt, die 80er müssen Sie schon relativ wach miterlebt haben.
Ja.
Oder haben Sie da irgendwie mit irgendwelchen Substanzen hantiert, die das Erinnerungsvermögen jetzt ein bisschen eintrüben?
Nein, aber zu der Zeit am Anfang habe ich mit dem Theater hantiert. Und das hat mich sehr absorbiert. Anfang der 80er bin ich in die Schauspielschule gegangen und bin danach dann ins erste feste Engagement. Und da kann ich mich eigentlich an fast nichts anderes als ans Theater erinnern oder an die Theaterproben.
Also keine schrillen Geschichten aus den 80ern?
Ja, das ein oder andere an schrillen Geschichten gab es auf jeden Fall. Ich habe in der Zeit geheiratet. Ich war ein Jahr lang auf Reisen in Südamerika und Nordamerika, aber...
Da müssen Sie doch irgendwann auch mal Leichenwagenfahrer gewesen sein.
Das war in den 80ern, Sie haben recht, während der Schauspielschulzeit. Ein Kommilitone von mir, der mit auf der Schauspielschule war, hat zusammengearbeitet mit einem Medizinstudenten und hat das gemacht.
Hat das in irgendeiner Form einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen? Sind Sie nur gefahren oder haben Sie die Toten auch abgeholt, dann tatsächlich eingesagt?
Wir haben es am Wochenende gemacht, in Hamburg war das. Haben wir die abgeholt, immer am Wochenende, die Toten oder nachts, Nachtfahrten oder Wochenendfahrten.
Was haben Sie für eine Erinnerung daran? War das gruselig oder war das einfach ein Job dann am Ende des Tages?
Ja, ganz am Ende war es ein Job, aber ganz am Anfang war es natürlich gruselig. Ja, klar.
Harter Schnitt, oder vielleicht bleiben wir auch beim Thema gruselig. Was waren Ihre größte Modesünde in den 80ern?
In den 80ern sah ich so ein bisschen so Richtung Punk, so Richtung, ganz klein bisschen in die Richtung.
Also statt Popper, Punk.
Ja, so ein ganz klein bisschen so in die Richtung, die Hosen, erinnere ich.
Dann natürlich die Frage, in den 80ern gab es verschiedene Kultobjekte, Walkman, Zauberwürfel, C64, hatten Sie so etwas?
Zauberwürfel hatte ich. Habe ich nie wirklich
jemals
hingekriegt.
Nie wirklich genutzt?
Nie wirklich bis zum Ende hingekriegt.
Es gibt einen Jungen, man kann das irgendwie im Internet finden, der schafft das innerhalb einer Minute.
Vielleicht kann er dafür andere Sachen nicht. Ich hoffe es.
Er kann wahrscheinlich nicht so gut Bösewichter spielen oder sowas. Ja. Wer waren Ihre Stars in den 80er Jahren? Also das waren wahrscheinlich Theaterleute, nehme ich an.
Ja. Auf jeden Fall waren das Theaterleute. Ich mochte sehr gerne die Truppe um den Herrn Schleef, ein sehr umstrittener Regisseur, der in Frankfurt am Schauspielhaus war.
Und Einer Schleef.
Ja, da gab es skandal umwitterte Inszenierungen, in denen ich mitgemacht habe. Und ja, das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Da war der Thomas Thieme zu der Zeit, der Martin Wuttke, Jürgen Holz, viele gute Schauspieler.
Mit Musik können Sie so gar nichts anfangen, ne? Mit
80er
Musik.
Naja, 80er Musik, ich wüsste jetzt gar nicht alles genau zu sagen. Das sind wahrscheinlich eher Musiker aus den 60ern und 70ern, die dann in die Richtung weiter Musik gemacht haben. Ja.
Haben Sie ein, zwei Namen für uns?
Ich mochte Cocker, ich mochte Dylan, ich mochte Supertramp und El Giro und Talking Heads und Ian Dury und ich weiß nicht was alles.
Jetzt ist es bei uns gute Tradition, dass jeder, der bei uns in der Sendung zu Gast ist, zum Schluss uns eine Lebensweisheit mit auf den Weg gibt, gerne auch in Reimform. Also wenn Sie ein Gedicht kennen, was irgendwie passt, nehmen wir natürlich auch gerne. Mhm. Haben Sie was für uns?
Eine Lebensweisheit?
Sie könnten natürlich auch...
Ich habe zu Hause einen alten Reisbrei. Meine Mutter sagt, er soll in die Gosnei. Mein Vater sagt, wir wollen ihn halte, den Reisbrei, den alte.
Also.
Das wäre meine Weisheit.
Okay, dann danke ich Ihnen und bin sehr gespannt, was die Leute dann aus der heutigen Sendung mitnehmen. Ob sie lange darüber nachdenken, was Justus von Donani wohl mit dieser Lebensweisheit gemeint haben könnte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr von Donani.
Danke auch. Danke.
Alles schön. Gute. Justus von Donani war heute unser Gast im hr1 Talk.
hr1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.